Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Diana Kinnert, CDU-Politikerin, Unternehmerin, Autorin. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Wir haben heute so einige Themen zu besprechen. Ich gebe Ihnen mal ein paar Halbsätze und Sie vervollständigen bitte. Die CO2-Steuer ist
ein sinnvolles ökonomisches Instrument, wenn es intelligent gestaltet ist.
Wenn Thilo Sarrazin in der CDU wäre, dann
würde ich mir wünschen, dass er freiwillig heraustritt, damit seine politische Agenda nicht zum Lautsprecher meiner Partei wird.
Homöopathische Medizin kann
sicherlich in Einzelfällen über individuelle Zugänge hilfreich sein, genügt aber keinen wissenschaftlichen Standards.
Sie dürfen in der nächsten Stunde ganze Sätze sprechen und auch selber aussuchen, wie Sie anfangen. Wir steigen gleich ein mit der Debatte um eine mögliche CO2-Steuer und was die Wirtschaftsweisen dazu sagen. Funktioniert diese Idee, CO2 teurer machen, um damit den Klimawandel zu bremsen? Mit der Frage haben sich die sogenannten Wirtschaftsweisen befasst. Heute Vormittag haben sie ein Gutachten vorgelegt und diese Frage grundsätzlich bejaht. Man muss den Preis in den Mittelpunkt stellen, sagt Christoph M. Schmidt, der Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Das ist nämlich der korrekte Name der Wirtschaftsweisen.
Warum? Weil Preise als Signale für arbeitsteiliges Wirtschaften unverzichtbar sind, weil das Prinzip arbeitsteiligen Wirtschaftens entweder bei einem gegebenen Ziel, so wie hier, Kosten spart oder eben möglichst viel an Wohlfahrt generiert. Wenn derjenige das macht, was er kann, was er am besten kann, relativ zu allen anderen Dingen, die er tun könnte, kommen wir als Volkswirtschaft sehr weit. Das gilt auf allen Ebenen des Tuns. Natürlich insbesondere auf der globalen Ebene. Und das Steuerungssignal, das Lenkungssignal, das dazu führt, dass dieses arbeitsteilige Vorgehen tatsächlich verwirklicht wird, in dem Falle hier, dass die Vermeidung da stattfindet, wo sie im aktuellen Stand des technologischen Fortschritts am günstigsten ist. Dieses arbeitsteilige Vorgehen würde durch einen Preis gelenkt und würde durch einen Preis hervorgerufen.
Der Ökonom Christoph Schmidt, Diana Kinnert ist mein Gast heute. Sie zählen ja zu denjenigen in der CDU, die, ich sag's mal grob, mehr Öko sich wünschen, mehr Öko fordern. Also ist der Auftrag klar an Merkel und auch an ihr Klimakabinett, macht CO2 teurer?
Zumindest erstmal CO2 bemessbar machen und quantifizierbar machen und in Mengen irgendwie zählbar irgendwie über eine Gesamtgesellschaft irgendwie lesbar machen. Und das macht eine CO2-Steuer. Ich finde wichtig, dass wir eben mehr Öko machen, nicht nur durch eine Verbotsstigmatik oder irgendwie eine Zertifizierungsdenke, die einfach gar kein, die ein vages Ziel nur formuliert. Und bei vor allem einer Kombination einer CO2-Bepreisung in Kombination mit einem Zertifikatehandel. Bei einer CO2-Bepreisung ist das Interessante ja, dass der Preis relativ fest ist, aber wie viel dann konsumiert wird, die Konsummenge ist dann relativ offen. Bei einem Zertifikatehandel ist es andersherum. Das heißt, die Konsummenge steht schon fest und der Preis ist dann variabel. Und die Kombination aus beidem finde ich ein insgesamt sinnvolles ökonomisches Konzept.
Das sind ja diese beiden Leitsterne, die da auch in der Diskussion ganz häufig eben im Zentrum stehen. Die Frage, macht man im Prinzip klassischerweise eine Steuer, CO2-Steuer ist eben das Stichwort, oder Emissionshandel, das ist auch nochmal die Frage, national und europäisch. Den Emissionshandel gibt es auf europäischer Ebene. Da muss man ehrlicherweise sagen, bisher funktioniert er da so gut wie gar nicht. Also er hat keine Lenkungswirkung. Er sorgt nicht dafür, dass CO2 wirklich so teuer wird, dass man es einspart. Insofern bei diesem Instrument ein bisschen Zurückhaltung von meiner Seite.
Es gibt, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, über 50 regionale, nationale und internationale CO2-Bepreisungsmaßnahmen in über 40 Ländern. In der Europäischen Union gibt es 12 Nationen schon, die zusätzlich zu zur Beteiligung am europäischen Emissionszertifikatehandel einen CO2-Bepreisungsmechanismus haben. 2020 kommt, glaube ich, die Niederlande dazu. Insofern sind es ja Ebenen, die sich ergänzen auf eine gewisse Art und Weise. Und in dem Moment, in dem die Nationen vorangehen, glaube ich, hat man größere Chancen, das auf europäischer Ebene auch zu lösen.
Aber es ist ja schon auch eine Tempofrage, wie schnell man rangeht. Und das ist ja auch die große Kritik an der deutschen Politik. Ich habe das Klimakabinett erwähnt. Also Angela Merkel hat da die wichtigen Minister versammelt, die für diesen Bereich entscheidend sind. Wirtschaft, Verkehr, Umwelt natürlich, Landwirtschaft. Aber man wartet ja auf Entscheidungen. Man wartet darauf, dass da etwas kommt und eine CO2-Steuer auf nationaler Ebene. Ich höre Sie sagen, wir müssen das kombinieren mit dem Emissionshandel, aber das wäre etwas, das man relativ schnell machen kann. Wollen Sie denn gerne ein Datum mitgeben, damit die Bundesregierung weiß?
Also ich finde schon mal sehr gut und sehr schnell, dass die Wirtschaftsweisen heute schon Resultate quasi oder Ergebnisse und Vorschläge präsentiert haben. Ich finde, es muss ganz zwingend über die Sommerpause und über den frühen Herbst hinausgehen. Geprüft werden, weil es ja hunderte verschiedene Modelle gibt, die man ganz verschiedenartig ausgestalten kann. Und da muss man jetzt verschiedene Lösungen diskutieren und auch prüfen. Man kann natürlich Leute, die durch eine CO2-Bepreisung am unteren Einkommensrand stehen und durch Heizkosten oder Pendler-Benzinkosten im Prinzip überproportional belastet werden, die auf eine gewisse Art und Weise wieder entlasten. Man kann Energieeffizienzmaßnahmen fördern für einkommensschwache Haushalte. Man kann eine, das haben 16 CDU-Abgeordnete heute vorgeschlagen, einen Grenzsteuerausgleich noch hinzuführen. Das heißt, wenn es in Deutschland produzierte Produkte gibt, die exportiert werden sollen, würden sie über eine CO2-Bepreisung teurer werden und vermutlich nicht so schnell gekauft werden. Das heißt, da kann man die CO2-Bepreisung wieder abziehen. Wenn man andererseits Produkte aus dem Ausland importieren wollen würde nach Deutschland, die extrem CO2-stark produziert werden, finde ich, ist es auch in Ordnung, dass man da die CO2-Steuer wieder draufsetzt, also dass es für den deutschen Konsumenten insofern teurer wird, so ein solches Projekt, ein solches Produkt zu konsumieren. Mhm. Und das sind alles Maßnahmen, die ein einfaches CO2-Bepreisungsmodell ergänzen und, finde ich, ökonomisch sinnvoller gestalten und vor allem auch sozial ausgeglichener.
Bei den Abgeordneten, die Sie erwähnen, den 16 Unionsabgeordneten, richtig, da habe ich aber auch gelesen, die politische Forderung unterm Strich sollen Verbraucher und Unternehmen nicht mehr belastet werden.
Das ist tatsächlich dieser eine Satz.
Genau, ja. Und da denke ich halt bei diesem Kreis der Abgeordneten, aber auch bei vielen anderen, die das immer wieder propagieren, ihr wollt ein Steuerungsinstrument, das aber nicht wehtun soll, das dann aber unterm Strich ja leider auch nicht steuert.
Das ist tatsächlich dieser eine Satz, dass ich bin ja nicht CDU-Abgeordnete in der Bundestagsfraktion und war daran nicht beteiligt, aber es wäre ein Satz, der mich gestört hätte, denn ich finde schon, wenn man irgendein Steuerungsinstrument in einer Marktwirtschaft installiert, dann steuert es auf eine gewisse Art und Weise und verletzt den Status quo auf eine gewisse Art und Weise und dadurch gibt es mehr Belastungen auf irgendeiner Seite. Ich finde, entscheidend ist, dass es auf irgendeine Art und Weise erträglich ist und verträglich ist und dass das in ökonomischer Hinweise auch mittel- und langfristig gesehen natürlich auch Innovationskorridore öffnet. Denn in dem Moment, in dem Drecksindustrien nicht bevorzugt werden und nachhaltige, kreislaufwirtschaftende Unternehmen eine faire Chance im Markt haben, dann ist es im Prinzip auch wieder eine Investition in Innovation.
Der Tag mit Diana Kinnert, Gründerin und Chefin von Newsgreen, einer Plattform, die grob gesagt Fortschrittsdenken und ökologisches Denken zusammenbringen will. Ja? Jetzt frage ich mich und ich frage Sie, wie man das einordnen soll, was die OECD in Paris heute veranstaltet, also die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die ausruft Going for Growth, eine Studie, die Maßnahmen für dauerhafteres Wachstum für die Mitgliedstaaten vorschlägt. Und da fallen dann Stichworte wie Wettbewerbsfähigkeit, Produktivität, Arbeitsplätze und immer wieder das Wort Wachstum, ganz klassisch. Und das klingt für mich nach genau der Logik, und jetzt werde ich mal pathetisch, die den Planeten an den Rande der ökologischen Katastrophe gebracht hat.
Ja, das mag so klingen. Ich finde entscheidend, dass wir in aller Konzeption unserer Arbeitsteilung, unserer Marktwirtschaft die Komponente von Nachhaltigkeit in allen Dimensionen nicht vernachlässigen. Und ich finde, das haben wir getan. Wir haben, wenn wir Ressourcen in anderen Ländern, aus anderen Kontinenten gekappt haben, fiel das nicht in unsere eigene nationale Rechnung hinein. Wenn wir Müllpakete ins Ausland verlagern, fällt es nicht in unsere eigenen Rechnung hinein. Wenn wir eigene Bäume irgendwie fällen und dann Maßnahmen gegen Umweltschutz organisieren, dann fällt es positiv auf im Bruttoinlandsprodukt. Und das sind alles, finde ich, Fehlkalkulierungen. Also mir geht es nicht ganz so sehr darum, da diese große Systemfrage zu stellen, weil ich glaube, dass Wachstum nicht funktioniert. Die Frage ist, wie definiert man Wachstum und was zählt man wie hinein? Und ist es am Ende eine geschlossene Kreislaufwirtschaft oder dadurch, dass wir Wachstum vielleicht ja auch national begreifen, aber global funktionieren, werden viele Dinge ausgerechnet oder herausgerechnet und dadurch stimmt die Rechnung am Ende des Tages nicht.
Aber kriegen wir das denn hin, ein grünes, ein nachhaltiges Wachstum? Denn es kommt ja eigentlich auch darauf an, dass wir an vielen Stellen ein weniger bräuchten, weniger Ressourcenverbrauch, weniger Flächenverbrauch, weniger, nicht nur andere Mobilität, sondern weniger Mobilität. Und das widerstrebt ja eigentlich dem kapitalistischen Gedanken, dass es immer mehr werden muss.
Ich weiß nicht, ob das genau stimmt, ob der kapitalistische Gedanke für ein immer mehr steht, sondern ich glaube, er steht für ein besser. Und das besser ist dann das, was gesellschaftlich nachgefragt wird oder was konsumiert wird. Aber es ist absolut richtig, dass wenn ich mir die Fast-Fashion-Industrie zum Beispiel angucke, wenn ich mir anschaue, wie viele Pakete bei Amazon wieder zurückgeschickt werden, dass da ein Konsumwahnsinn stattfindet, der logistische Wege überstrapaziert, der eben CO2 irgendwie fordert, der eine Verpackungsindustrie überproportional irgendwie festigt. Und das sind Industrien, die, finde ich, auf eine gewisse Art und Weise eben gesteuert werden müssen. Also da muss es eine hohe Recyclingquote geben, da muss es für Müllpakete einfach Beiträge geben, da muss es eine CO2-Steuer geben, damit logistische Wege eben auch zählbar werden. Und diese Dinge, finde ich, muss man in ein Wirtschaftssystem ergänzen.
Aber alles das, was Sie ja beschreiben, wenn das so Rückzugsindustrien wären, wenn man sagen würde, ja, wir haben früher ganz viel Pakete, Versand, Onlinehandel, das ist aber alles schon besser geworden, aber die Richtung geht ja eigentlich in die falsche Richtung und das Wachstum da auch eben in ein falsches Wachstum. Da frage ich mich dann manchmal, woher der Optimismus kommt. Das würde ja letztendlich wirklich voraussetzen, Sie haben es ja gerade angedeutet, dass man sehr viel steuert, also durch Öffentlichkeit, durch Staaten, durch Gesetze.
Ja, und zwar, ich glaube, nicht durch eine sozialistische linke Art und Weise, dass man alles hin und her steuern muss, aber man muss sich dessen bewusst sein, dass die soziale Marktwirtschaft, und für die bin ich ja ehrlicherweise in die CDU eingetreten, keine ist, die von jetzt auf da einfach da ist, sondern auch so etwas wie Fusionen oder es gibt ja einfach irgendwie Monopole und dafür gibt es einfach Regeln und eine soziale Marktwirtschaft muss eingebettet sein in ein System, das dem Menschen dient auf eine gewisse Art und Weise. Und Wilhelm Röpke und Armin Müller-Amack und solche Leute haben eine soziale Marktwirtschaft auch politisch konzipiert. Und ich finde, dass gerade jetzt, wo wir nicht nur über nationale Marktwirtschaft reden, sondern über Volkswirtschaften, die über Kontinente hinaus wachsen, über globale Zentren, über ganz neue Marktaktivitäten, die sich auf verschiedenen Ebenen abspielen, finde ich, verlangt es nach einer gewissen Art von Renaissance der sozialen Marktwirtschaft, weil man ganz neue Regeln als Framing, als Rahmen neu definieren muss.
Mhm. Haben Sie denn den Eindruck, dass es dafür politischen Rückhalt gibt? Fangen wir mal in Ihrer Partei an, in der CDU. So richtig im Zentrum steht dieses Stichwort nicht, habe ich den Eindruck. Also Sie sagen soziale Marktwirtschaft, man könnte das ja wahrscheinlich ergänzen. Ich glaube, die SPD sprach in den 80er Jahren von der sozial-ökologischen Marktwirtschaft.
Ich glaube ganz grundsätzlich, dass die Große Koalition viel zu sehr mit Alltagsklein-Klein beschäftigt ist. Und das kritisiere ich ja auch bei einer Politik, von der ich mir wünsche, dass sie sich nicht nur um die nächsten 2-3 Tage kümmert, sondern in die 15-20 Jahre hineingedacht ist und sich dessen bewusst macht, dass zum Beispiel der technologische Fortschritt dafür sorgt, dass 50% unserer Arbeitsplätze irgendwie vollautomatisiert werden und wir dann eine höhere Arbeitslosigkeit haben und man gucken muss, wie kann man Leute in Weiterbildung stecken und neue Berufe entwickeln. Das heißt, das sind ganz insgesamt Fragen, bei denen ich allen Parteien den Vorwurf mache, zu kurzfristig zu denken. Mhm. Und ich glaube vor allem Dingen im Bezug auf den technologischen Wandel, auf Datensätze, auf künstliche Intelligenz, auf wenn man bei Adam Smith nachliest, wie Produktionsgüter eigentlich insgesamt besteuert werden müssen und Daten aber bis heute nicht besteuert werden müssen, weil sie aber natürlich auch an der Konfliktlinie dazu zu Wissen und Information liegen, finde ich, sind das eben ganz neue Fragen, die man kulturell diskutieren muss.
Die AfD sorgt die ganze Woche für Schlagzeilen, der heftige innerparteiliche Konflikt um den Kurs der Partei und viele meiner Gesprächspartner in dieser Woche, der Zeitfeuilletonist Ijoma Mangold, Ralf Füchs vom Zentrum Liberale Moderne, dann gestern der Politikwissenschaftler Michael Koss, sie alle sehen eigentlich keine Chance mehr, dass die AfD so etwas wie eine bürgerlich-rechts-konservative Partei sein kann, also so eine Art seriöses Angebot rechts der Union, wie es zumindest der eigenen Rhetorik nach der Wunsch von Parteichef Jörg Meuthen ist, sondern dass eben der Höcke-Kurs gewinnt in die radikale Ecke. Was jetzt? Das wäre der Vorschlag, den Michael Koss gestern unterbreitet hat.
In meinen Augen müsste die Strategie da so aussehen, die Leute den Gemäßigten aus der AfD rauszukriegen und die in die CDU reinzuintegrieren, wenn man so will. Das ist auf jeden Fall machbar. Gerade wenn jetzt die Empörten in der AfD wirklich empört sind, dann sollten die sich auch fragen, schaffen wir es in unserem Laden? Und es sieht nicht danach aus. Ja, die Mehrheiten, die man braucht, oft sind es 2/3, wie jetzt in NRW bei der Aufstellung der Wahl zum Landesvorstand beziehungsweise der gescheiterten Abwahl des Landesvorstands. Die kriegt man nämlich nicht mehr zusammen. Also sollte die Union bereit sein, auf die zuzugehen und kann dann auch, darf sich da auch gerne im Mitte-Rechts-Spektrum positionieren.
Die Position des Politikwissenschaftlers Michael Koss, und der hat ja in gewisser Weise leicht reden, es ist nicht seine CDU. Mhm. Diana Kinnert, es ist ihre CDU, ihre Partei, in der sie Mitglied sind. Kann und soll sie das leisten?
Ich finde das Thema sehr komplex. Die CDU ist kulturell ja auch keine klassisch rechtskonservative Partei. Sie ist eine christdemokratische Partei, dadurch ist sie christlich-sozial angebunden, ist bürgerlich-liberal und ist wertkonservativ. Aber klar, im klassischen Parteienspektrum bedient sie natürlich auch das Mitte-Rechtsfeld. Dadurch, finde ich, kommt der CDU eine besondere Verantwortung zu, auch ins Rechte hinein zu binden. Ich finde aber, dass man da sehr vorsichtig sein muss, wo die roten Linien sind. Mhm. Ich bin gerne bereit, in Regionen, in denen ein hoher AfD-Anteil von Wählern da ist, da überpräsent zu sein und mir die Sorgen anzuhören, über die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zu sprechen, über Altersarmut zu sprechen, über die Verführbarkeit zu sprechen, warum rechtspopulistische Lösungen dort scheinbar als konstruktive Antworten gelten. Ich glaube aber nicht, dass wir in einem Funktionärsapparat uns anbiedern müssen, um AfD-Politiker zu kämpfen.
Annegret Kramp-Karrenbauer, die, kann man noch sagen, neue Vorsitzende, hat ja, das wäre zumindest mein Eindruck, der Eindruck vieler Kommentatoren, so ein bisschen was probiert, auch in den ersten Monaten ihrer Amtszeit. Karnevalsauftritt, andere Situationen, wo man das Gefühl hatte, da wird so ein bisschen rechts geblinkt. Ist das in dem, wie Sie es gerade dargestellt haben, der Versuch, den Sie noch akzeptabel finden oder wo Sie sagen, da ist schon die Linie überschritten?
Das kann ich schwer einordnen. Also viele Äußerungen von Annegret Kramp-Karrenbauer, die vor allem in so eine christlich-sittliche Richtung gingen, da weiß ich nicht, ob sie strategisch gesteuert sind oder ob das einfach tatsächlich ihre, für mich aus meiner Sicht, spießige gesellschaftspolitische Meinung ist. Ansonsten finde ich, dass die Vorsitzende in den letzten Monaten schon einen großen Fokus auf wirtschaftliche Entwicklung gesetzt hat. Und ich finde, in den USA sagt man immer, is the economy stupid? Und ich glaube, dass diese Chance die größere ist. Nämlich Leute, die in finanziell ausgebluteten Kommunen stehen, wo es keine Post mehr gibt, wo es keine Feuerwehr mehr gibt, wo das Gesicht des Staatsbürgerlichen im Prinzip auch verloren geht, wo Altersarmut, keine Investitionen, Leerstand, Perspektivlosigkeit unter Jugendlichen, wo all diese Dürre-Szenarien und diese irgendwie nicht blühenden Landschaften im Prinzip präsent sind, dass man da quasi an den Wurzeln anpackt. Und ich glaube, ich halte es für die falsche Strategie, so wie es zu bestimmten Phasen mal die CSU versucht hat, mit einer Rechtsfolklore diese Leute einzufangen.
Wenn Sie sagen Dürre, da musste ich jetzt gerade eher dran denken, it's the climate stupid. Also diese Botschaft hatten wir ja auch durch die Europawahlen beispielsweise. Das zeigt ja aber einfach auch, wie schwierig das ist für eine Volkspartei, das zusammenzukriegen. Also der Union sind ja auch massenhaft junge Wählerinnen und Wähler davon gelaufen, als jetzt nur vielleicht die Wählerinnen und Wähler Richtung AfD.
Extrem. Also wir haben, wenn wir uns die Landkarte angucken, diesen extremen Links-Rechts, diesen extremen West-Ost-Kit, dass wir in den westlichen Metropolen einfach einen Übergewinn an Grün haben, der Osten quasi an Blau etwas verloren geht. Und das steht im Prinzip oberflächlich gesehen für totale Gegenmodelle, ein pluralistisches, liberales, grünes Weltbild und ein rechtsfolkloristisch, irgendwie nationalistisches, irgendwie blaues Weltbild. Ich glaube aber, und da irgendwie schaue ich mir oft auch den Soziologen Armin Nassey an, weil ich glaube, dass beide Generationen, auch beide Landesstrecken eigentlich sich in ihren, also in den Symptomen ganz unterschiedlich sind, aber im Wunsch doch ganz ähnlich sind. Mhm. Eine junge Generation wünscht sich eine Verlässlichkeit für einen Morgen. Und da ist unabdingbar, dass wir uns um die Klimaherausforderung kümmern. Eine Generation im Osten, die vielleicht älter ist, wünscht sich eine Verlässlichkeit für ein Heute. Und wenn da heute schon eben das staatsbürgerliche Gesicht irgendwie verloren geht, es keine kommunalen irgendwie Finanzen gibt, einfach da keine Investitionen sind, Arbeitsplätze verloren gehen und in technologischen globalen Wettbewerb wir einfach nur verlieren oder einfach die Verlierer bei uns nur noch mehr verlieren, dann ist das auch ein Wunsch nach Stabilität und Verlässlichkeit. Aber und da finde ich, kommen beide auch wieder auf eine gewisse Art und Weise zusammen.
Sie wissen schon, dass Armin Nassey so als der Haussoziologe der Grünen gilt. Ne?
Und ich finde ihn extrem schlau und das erklärt auch den Erfolg der Grünen auf eine gewisse Art und Weise, weil wir in einer individualisierten Gesellschaft einfach mit ganz leichten Narrativen nicht mehr individuelle soziologische Gruppen erreichen. Das heißt, man muss Fremdgruppen einander erklären, was der gemeinsam zwischen ihnen ist. Und das finde ich gelingt den Grünen tatsächlich gerade besser als
also
uns.
Also Sie könnten ja auch, dann müssten Sie das nicht alles kompliziert im Adenauerhaus mit so sehr divergierenden Interessen verhandeln, einfach auch mal bei der Grünen Parteizentrale beim lieben Robert und der Annalena vorbeischauen. Vielleicht sind Sie da auch mit dem, was Sie sagen, näher.
Ich könnte tatsächlich auch die deutsche Eiche retten, weil ich ein Klimaschützer bin und würde trotzdem nicht zur NPD gehen, weil die deutsche Eiche deutsch ist.
Diana Kennert ist mein Gast heute und wir haben jetzt beide eine kleine Checkliste vor uns. Checkliste Privilegien steht da überschrieben. Bevor wir ankreuzen, will ich Ihnen sagen, was sich dahinter verbirgt. Diese Liste hat Deutschlandfunk Kultur online gepostet, auf verschiedenen Wegen, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, um ein Feature zu bewerben, um darauf aufmerksam zu machen, indem es um die Frage geht, Privilegien, Diskriminierung, wie stellt man das eigentlich fest, wo es die gibt, wo es die nicht gibt. Es gab nach diesem Post, das sage ich schon mal, unglaublich viel Kritik, aber wir machen diese Liste jetzt erstmal. Mhm. Also, Checkliste Privilegien, erster Punkt.
Ich bin weiß.
Ich kann ein Kreuz machen.
Ich mache auch ein Kreuz, obwohl das bei mir, dadurch, dass ich eine philippinische Mutter habe, nicht ganz weiß ist. Aber ich empfinde das hier jetzt gerade in dem Kontext als Gegenentwurf zu schwarz und schwarz bin ich definitiv.
Okay, also Sie fühlen sich auch weiß. Sie haben auch jetzt wegen weiß, ihrer Hautfarbe, die ja wirklich, also ich meine, ja, wenn Sie sagen,
bisschen Philippin, dunkler,
man kann
aber,
es, ja. Ja. Okay, nächstes, ich bin heterosexuell.
Bin ich nicht.
Okay, ich bin's, weil ich kriege nochmal ein Häkchen. Dritter Punkt, Sie dürfen lesen.
Ich identifiziere mich mit dem Geschlecht, mit dem ich geboren wurde. Stimmt bei mir.
Okay, bei mir auch. Ich arbeite in einem bezahlten Job. Ja.
Ich auch.
Gut. An Flughäfen bin ich in Sicherheitskontrollen nicht nervös.
Ich fliege sehr oft und komme sehr oft zu spät und bin es dadurch gewöhnt. Also ich bin höchstens nervös, ob ich den Flieger noch kriege oder nicht. Aber ich habe keine Angst, dass man mir irgendwie etwas vorwirft zum Beispiel.
Okay. Ich habe keine körperliche Beeinträchtigung.
Habe ich auch nicht. Und ein Mann bin ich nicht.
Ich bin eins. Und dann gibt es noch ein Häkchen mit Pünktchen, weil es ja auch alle möglichen anderen Zuschreibungen gibt. Haben wir extra ergänzt, nachdem es da viel Kritik gab. So, wenn wir jetzt mal gucken, ich habe überall einen Haken. Und Sie?
Ich habe nicht überall einen Haken. Ich habe bei heterosexuell keinen Haken und bei Mann auch keinen Haken.
Mhm. Bin ich jetzt privilegierter als Sie?
Gemessen an der Absolutheit dieser Dinge schon. Ich glaube aber, dass sie nicht komplett, dass sie nicht komplettiert sind. Also ich meine, wenn ich ein absoluter Erbe bin und aus einem royalen Elternhaus komme und drei Yachten vor der Haustür stehen habe und Privatlehrer habe, bin ich sicher dennoch privilegierter, als wenn sie aus einer absolut einkommensschwachen Familie ohne Akademiker kommen.
Es gab unglaublich viel Aufregung, nachdem wir das gepostet haben. Das war vor 3 Tagen. Die Kritik hält auch an. Und da war ganz häufig so der Punkt, dass es irgendwie eine Form der Mehrheitsdiskriminierung, so nach dem Motto, man muss sich für irgendwas schlecht fühlen, für das man nichts kann, dass man Mann ist, dass man hetero ist zum Beispiel. Können Sie das nachvollziehen, diese Kritik?
Ich kann nachvollziehen, weil das eine relative Checkliste ist. Also es ist ja nicht eine Checkliste, die über absolute Standards irgendwie erklärt, du hast da irgendwie ein Privileg, sondern es erklärt im Vergleich zu anderen Leuten, wer privilegierter ist und wer nicht. Mhm. Und dadurch wird man quasi herausgestellt und teilweise auch im ersten Moment brüskiert. Und dadurch kann ich den ersten Reflex des Befremdgefühls irgendwie da brüskiert zu werden nachvollziehen. Ich glaube allerdings, dass es eben wichtig ist, dass man sich bewusst ist, dass andere Menschen, die eben diese Privilegien beispielsweise nicht haben, jeden Tag damit konfrontiert werden, dass sie nicht haben.
Also würden Sie sagen, solche Posts wie die, die wir gemacht haben, helfen dann in der Debatte oder spalten die eher?
Es kann natürlich sein, dass dadurch, dass diese Checkliste nicht extrem differenziert und ausführlich ist, dass die ein bisschen überspitzt und populistisch wirken kann. Ich finde aber insgesamt löst sie eben die richtige Debatte aus. Und auch bei Leuten, die einfach sich ihrer Privilegien nicht bewusst sind, weil sie glauben, ich bin eben so geboren, das ist für mich normal, denen muss auf eine gewisse Art und Weise eben nahegebracht werden, dass im relativen Vergleich zu anderen geht es anderen einfach gemessen an diesen Attributen schlechter oder die haben schlechtere Ausgangsvoraussetzungen.
Mhm. Haben Sie denn eine Vermutung? Ich meine, Sie bewegen sich ja auch in der CDU in Kreisen, wo ich einmal vermute, dass viele, die mit diesem Ansatz Schwierigkeiten haben, da eher zu Hause sind als möglicherweise anderswo. Haben Sie denn eine Vermutung, woher diese Abgrenzungsreflexe kommen? Also dieses Aufregen dann über einen solchen Post?
Wie gesagt, ich kann es in einem ersten Reflex nachvollziehen, weil man irgendwie das Gefühl hat, ich habe doch gar nichts falsch getan und auf einmal bin ich werde ich als überprivilegiert dargestellt, was ich auch bin. Aber diese Überprivilegierung wird einem als Schuld angelastet. Und das stimmt natürlich nicht. Man kann nichts wahrscheinlich dafür, aber man sollte sich dessen irgendwie, also man sollte sensibel sein, dass es eben diese Konfliktlinien gibt. Und ich finde auch, und das ist ja auch für mich ein Grund, warum ich in der Volkspartei bin, ich engagiere mich nicht in der Partei, weil ich nur meine eigenen Lobbyinteressen irgendwie ausdrücken möchte, sondern weil ich mich um ein Gemeinwohl vielleicht auch irgendwie bemühe. Und da ist es doch mit auch Aufgabe, zu hinterfragen, wie es anderen gesellschaftlichen Gruppen geht und wo sie sensibel reagieren oder was für sie wichtige Situationen sind. Und jemand, der in der Flughafenkontrolle nie nervös ist, weil er einfach irgendwie da nie unter Generalverdacht steht, der irgendwie in einer U-Bahn, wo keiner seine Fahrkarte vorzeigen muss, aber der Schwarze muss seine Fahrkarte vorzeigen. Da finde ich, nutzen solche Debatten, um da irgendwie Sensibilität zu schaffen.
Ich habe mal mit Jan Fleischhauer über diesen Themenkomplex gesprochen, der Spiegel-Kolumnist, der ja sehr umstritten ist, auch mit seinen pointierten Positionen. Und der hat gesagt, für ihn liegt ein Problem darin, also in Aktionen wie diesen, dass sie den Menschen vermitteln, im Prinzip in so einen Erziehungsstatus kommen, wo wegen, ihr müsst euch noch sozusagen weiterentwickeln, ihr habt noch nicht verstanden, dass ihr zum Beispiel privilegiert seid. Also damit sozusagen so eine Stresssituation noch auslösen. Ich würde das nicht unterschreiben, aber ich konnte diesen Gedanken nachvollziehen.
Ja. Ich glaube, die Stresssituation oder dieser Stresskontext ist auch notwendig, damit man sich hinterfragt. Wenn ich irgendwie einen 20-seitigen Essay lese über Privilegien, dann irgendwie berührt mich das vielleicht, also dann bin ich vielleicht wissenschaftlich davon überzeugt, aber dann verstehe ich es vielleicht emotional nicht und dann führt es auch nicht dazu, dass ich mein Verhalten oder meine Gedanken wirklich ändere. Mhm. Und in so eine Stresssituation zu kommen, irgendwie, das macht emotional etwas mit einem und ich finde, das auf eine gewisse Art und Weise Gewinn bringt. Ich glaube aber auch, dass da natürlich etwas dran ist, dass nur mit einem Schuldgefühl dieses Problem ja auch nicht aufgelöst ist oder Unterprivilegierten auch nicht geholfen wird, sondern da muss eine Gedankenarbeit ja auch folgen, die mehr ist als nur dieser eine Reflex.
Und eins darf daraus nicht folgen, ich glaube, das ist in den Debatten ganz entscheidend, damit sich auch alle wohlfühlen, Mehrheits-, Minderheitsgesellschaft, wie auch immer man die Grenze da zieht, dass man Autorität behält oder die Möglichkeit, über alles zu sprechen. Ganz häufig ist es in den Debatten so, Du kannst dazu nicht sagen, du bist nicht betroffen. Richtig. Wenn wir so eine Art betroffenen Demokratie daraus machen, Dass man sich nur noch sozusagen zu seinem Feld äußern darf, dann geht dieser Geist des Situ ja verloren.
Dann wird es schwierig. Ich habe natürlich das Gefühl, bei Kulturfestivals, wo Leute aus bestimmten ethnischen Gruppen irgendwie vermehrt auftreten oder da die kulturellen Wurzeln sind, dass man natürlich denen eher das Mikrofon in die Hand drücken sollte, als selber, als irgendwie Außenstehender, aber Kapitalist, der da irgendwie die Bühne bezahlt hat, irgendwie dazu sprechen darf. Da habe ich natürlich eine kulturelle Sensibilität, aber eben, ich finde irgendwie Feminismus, Chancengerechtheit, irgendwie Privilegien für alle, das sind Themen, die haben nicht nur Einzelminderheitengruppen irgendwie über eine Betroffenheit, über irgendwie so eine Empörtheitsindustrie auch irgendwie anzusprechen, sondern das ist eben ein Thema, das alle Menschen was angeht, weil alle Menschen hoffentlich sich wünschen, dass wir alle fair miteinander umgehen.
Diana Kennert ist zu Gast. Wir haben ja jetzt hier gerade schon ganz viel offenbart von uns über uns durch die Privilegien-Checkliste. Jetzt habe ich noch weitere indiskrete Fragen.
Bitte.
Nutzen Sie Globuli, diese kleinen Kügelchen?
Nein.
Nein. Also das ist ja ein homöopathisches Mittel. Ich glaube, so der Klassiker unter den, oder zumindest der ist Stereotype Klassiker unter den homöopathischen Mitteln, die man so zu sich nehmen kann. Und da gibt es gerade eine Debatte, ausgelöst durch die Franzosen. In Frankreich ist die Entscheidung getroffen worden, alles, was da verschrieben wird, zu sich genommen wird, soll nicht mehr von den Krankenkassen bezahlt werden. Jetzt ist die Frage, hier in Deutschland, soll man das auch so handhaben? Soll man das also wieder den Patientinnen und Patienten selbst überlassen? Einige Kassen zahlen es ja. Haben Sie eine Meinung?
Ich bin da nicht ganz, nicht extrem informiert, wie da die rechtliche Ausgangssituation ist. Soweit ich weiß, haben die gesetzlichen Krankenkassen ja ein freiwilliges Satzungsinstrument, dass sie das reinnehmen dürfen.
Es ist keine Pflichtleistung, also keine Regelleistung, aber Kassen können, wenn sie wollen, wenn sie das anbieten wollen. Das anbieten, einige tun das. Ja,
und da finde ich, also solange es freiwillig ist, finde ich es, glaube ich, ist da nicht unbedingt eine staatliche Notwendigkeit, es zu unterbinden. Ich würde es unterbinden wollen, wenn es in den gesetzlichen Krankenkassen, also auch vom Steuerzahler quasi mitfinanziert, Standard ist. Und wenn etwas eine medizinische Richtung, die ich finde nicht wissenschaftlichen Maßstäben genügt, die als solche auch nicht irgendwie akzeptiert ist, da im Prinzip vom Staat bezahlt wird und das zwingend so ist, dann würde ich sagen, da müsste man den französischen Weg gehen und das unterbinden. Solange es in den Krankenkassen freiwillig ist, finde ich, weiß ich nicht so genau, ob der Staat eingreifen muss.
Was ich daran interessant finde, an dieser ganzen Diskussion, Eigentlich müsste man ja nochmal eine Ebene höher ansetzen und die Frage stellen, was macht uns eigentlich gesund, was gehört alles dazu? Da haben wir natürlich einen sehr naturwissenschaftlich-medizinischen, chemischen Ansatz. Mittel sind das, ja, Behandlungen. Jetzt will ich nicht sagen, dass das alles Placebo ist in der Homöopathie, aber offenbar spielen andere Dinge auch mit. Ja. Frage ist natürlich nur, wie kriegt man das in einem System, das ja, wo es ja auch um Rechnungen geht, die bezahlt werden müssen, um Arzneimittel, wie man dem Rechnung tragen kann?
Also ich finde insgesamt schwierig, dass eigentlich jedes Pharmaunternehmen über ganz verschiedene Prüfstadien durchgehen muss, wenn es eine Medikation oder eine Arznei im Prinzip anerkennen lassen möchte. Und da kommt der Homöopathie, finde ich, ein total privilegierter Status zu, weil sie das nicht müssen. Und da, finde ich, muss man irgendwie dagegen halten und die Homöopathie im Prinzip aus dieser privilegierten Situation befreien oder irgendwie herausnehmen, damit sie eben wie jedes andere Unternehmen, wie jede andere medizinische Rechnung oder medizinische Richtung da erstmal offen im Wettbewerb steht und sich eben beweisen muss. Mhm. Dass Leute privat für sich entscheiden, ob sie an Sternzeichen glauben, ob sie Horoskope lesen, ob sie irgendwie glauben, Sport hilft, ob sie meditieren, ob sie denken, dass bestimmte fernöstliche Medikamente, irgendwie Kräuter irgendwie helfen. Da bin ich, ich glaube, da gibt es eigentlich auch keine vollumfängliche medizinische Antwort drauf. Und das kann ich jetzt als private Individualperson, die kein Medizin studiert hat, sowieso nicht beantworten. Ich glaube, da gibt es extrem viele Dinge, die individuell auch noch gültig sein können. Das ist vielleicht auch einfach eine Typfrage. Mhm. Ich weiß bei mir zum Beispiel, das kann ich jetzt auch indiskret mal erzählen.
Wir machen einfach weiter, genau.
Ich hatte eine Zeit lang extrem viel Stress und habe davon so eine kleine Neurodermitis zum Beispiel bekommen und bin jeden Tag zur Apotheke gelaufen, zur Hautärztin und wollte ganz viele Salben und Cremes, um die wegzukriegen und habe irgendwann gemerkt, naja, das funktioniert nicht. Ich muss mich entspannen, ich brauche ein anderes Zeitmanagement und dann geht es weg. Das heißt, natürlich leben wir auch in diesem Konsumdenken, wenn ich was habe, ist es schlimm und ich brauche was, muss was kaufen und das da drauf tun und dann geht es weg.
Genau.
Und andererseits muss man, glaube ich, vielleicht auch diesen ganzheitlichen Blick haben, dass ein Körper einfach ein Lebewesen oder ein lebender Organismus ist, der einfach reagiert auf mentale, psychische Belastungen und wenn sich der Körper äußert, dann finde ich, muss man zuerst zuhören.
Das perfide ist ja, und da sind wir möglicherweise eigentlich auch wieder beim Anfang unserer Unterhaltung des heutigen Tages, dass das Gesundheitssystem so wie es ist, aber natürlich eigentlich auch in der Logik funktioniert, je mehr Leute krank sind, desto besser für den Wirtschaftsfaktor Gesundheit. Dann werden mehr Medikamente verkauft, Ärzte sind beschäftigt. Also eigentlich müsste man ja ins Zentrum stellen, das Gesundsein. Also wir haben mal so eine Idee, man könnte ja sagen, ein Hausarzt kriegt so und so viele Patienten zugewiesen und kriegt dafür quasi pauschal bezahlt, dass diese Menschen gesund sind. Das heißt, er müsste sozusagen das zentrale Interesse daran haben und mit ihm Kassen und dergleichen ein größtmögliches Maß an Gesundheit sicherzustellen.
Das finde ich ist ein total interessanter Ansatz, den ich gerne in einer CDU-Bundeskommission diskutiert haben möchte. Nein, ich finde es eine berechtigte Kritik. Es ist, man kann bei Gesundheit und Krankheit, finde ich, darf man die Dinge nicht zu sehr privatisieren und sein und die einem ökonomischen Mechanismus aussetzen. Und da finde ich es gerechtfertigt, dass man sich eben um diese Dinge ganz anders kümmert.
Diana Kennert, ich sage vielen Dank für den Besuch hier heute.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.